wenn ich das, was mir für diese Stunde aufs Herz gelegt wurde, in ein Thema fassen sollte, dann würde ich darüber schreiben, Reife für die kommenden Verwaltungsaufgaben. Ich sage das noch einmal, weil das Thema ja heute schon hieß, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Reife für kommende Verwaltungsaufgaben. Jeder, der Jesus angenommen hat, wiedergeboren ist, in Jesus Christus reift, heranwächst, wird mit in diese Aufgaben, die Jesus dann hier auf der alten Erde noch haben wird, wird mit hineingenommen in diesen Bereich und wird nach seinen Gaben, Fähigkeiten und seiner Reife entsprechend mitarbeiten können. Ich lese dazu ein Wort aus Jakobus Kapitel 1, Vers 2 bis 12. Jakobus Kapitel 1, Vers 2 bis 12. Meine lieben Brüder, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen fallt und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Die Geduld aber soll ihr Werk tun bis ans Ende, damit ihr vollkommen und unversehrt seid und kein Mangel an euch sei. Wenn es aber jemandem unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gern gibt und niemanden schilt, so wird sie ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht. Denn wer zweifelt, der gleicht einer Meereswoge, die vom Winde getrieben und bewegt wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er von dem Herrn etwas empfangen werde. Ein Zweifler ist unbeständig auf allen seinen Wegen. Ein Bruder aber, der niedrig ist, rühme sich seiner Höhe. Wer aber reich ist, rühme sich seiner Niedrigkeit. Denn wie eine Blume des Grases wird er vergehen. Die Sonne geht auf mit ihrer Hitze und das Gras verwelkt. Und die Blume fällt ab und ihre schöne Gestalt verdirbt. So wird auch der Reiche dahinwelken in dem, was er unternimmt. Selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet. Denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, die Gott verheißen hat denen, die ihn lieb haben. An einem Wörtlein will ich zunächst einmal Halt machen. Erachtet es. Diese Bibelstelle fordert uns auf, achtsam zu sein. Und um das richtig zu erklären, überhaupt diese verlesene Bibelstelle, nehme ich andere Bibelstellen hinzu, weil ich gerne die Bibel mit der Bibel erklären möchte. Ich habe herausgefunden im Laufe von Jahrzehnten, dass die Bibel am besten erklärt. Deshalb wird auch schon von den reiferen Gotteskindern als Jünglinge bezeichnet, ihr seid stark, denn das Wort Gottes ist in euch. Aber nicht nur im Denkbereich, sondern im ganzen Leben, auch in der Gefühlswelt. Wenn Gottes Wort so Gestalt und Form in uns angenommen hat, dass es unser Denken prägt, unsere Interessen lenkt und leitet, ja das ganze Verhalten unter die Führung Gottes und des Heiligen Geistes bringt, dann ist das schon etwas reifer. Gottes Kinder Junge Gotteskinder, da ist das genauso wie in der Welt. Die müssen zunächst einmal Verlangen haben nach der lauteren Milch des Wortes Gottes. Die müssen durch dieselbe zunehmen, müssen dann wachsen und müssen dann reifen. Und dann sollen sie Jünglinge werden und dann Väter werden in Jesus Christus. Ganz in diesem Zusammenhang erklärt die Bibel ja auch, auf dass ihr nicht mehr unmündig seid und euch bewegen und wiegen lässt von einem jeglichen Wind der Lehre. Lehrwinde sind damit gemeint. Dann nehme ich jetzt, um das besser verständlich zu machen, was das für eine große Bedeutung hat, dass man aufmerksam ist, den ersten König Israel. Das war der Saul. Der hat eine wunderbare Berufung von Gott bekommen. Es gab ein familiäres, kleines Dilemma. Zwei Eselinnen waren entlaufen. Und der Vater schickte dann den Saul, seinen Sohn, die doch zu suchen. Aber die waren derart verlaufen, wie so manch ein Mensch auch, sich in der Sünde, in dem Gestrüb der weltlichen Interessen und Begierden sich verlaufen hat, genauso die beiden Eselinnen. Ich pflege zu sagen, das politische Israel, das hat mit zwei entlaufenen Eselinnen zu tun. Ich bitte es doch nicht als eine Beleidigung und Verletzung aufzufassen, wenn ich jetzt frage, haben wir hier auch entlaufene Eselinnen? Haben wir Menschen da, die nicht dort sind, wo Gott sie haben möchte? Dieses Problem kann aber Lob und Dank behoben werden. Denn dieses Problem, dieses familiäre Dilemma hat Gott benutzt, weil er da etwas einfädeln wollte. Und auf dieser Suche nach den entlaufenen Eselinnen begegnet er dem Samuel, dem Prophet. Ach, das ist ein Mann, ich denke so gerne an ihn und da könnte ich, wer weiß, wie lange darüber nachdenken. Er war Richter, göttliche Jura selbstverständlich. Nicht diese schrecklich viele Gesetze, die gemacht werden und schon ein paar Wochen später wieder geändert werden müssen. Der wollte das Recht Gottes in Israel vertreten, damit der Segen, den Gott dem Abraham, Isaak und Jakob ja versprochen hatte, auch verwirklicht werden könne. Und Priester war er auch, ein feiner Priester, keine Geschenke angenommen. Überlegen wir einmal, war ganz uneigennützig, hat jeden ganz nach dem Willen Gottes therapiert, würden wir heute sagen, und behandelt. Und dann war er auch noch Prophet. Als Richter war er inzwischen abgesetzt, wo diese Sache lief. Aber jetzt hat Gott ihn noch einmal benutzt und hat gesagt, jetzt nimm dein Füllhorn und Olivenöl. Und so musste er dann gehen. Und so wurde dann der Saul dann gesalbt zum König. Und ich staune, dass ein Mensch, der bereit ist, von Gott sich übernehmen zu lassen, seine Zukunft von seinem Leben sagt, nimm du das, lenken, leite du mich, dass so ein Mensch dann gesalbt wird. Ein Hinweis auf den Heiligen Geist. Und weil Gott sein Volk ihm anvertrauen wollte, das Liebste, was er hatte hier auf dieser Erde. Selbstverständlich ist das Jesus, aber der war damals noch nicht da. Das Volk des Eigentums, so wird das genannt. Und das wollte er einem Mann anvertrauen und deshalb musste er unter die Salbung kommen, damit ihn Gott führen und leiten könne. Ich weiß nicht, was dich heute Nachmittag und die Tage schon hierher geführt hat. Vielleicht ist es auch Not, Problem, Schwierigkeiten, irgendein Verlust. Ich staune, wie Gott doch alle Ereignisse benutzen kann und auch benutzt, dass letztendlich doch das herauskommt, was er vorausgesagt und versprochen hatte. Ich will das nicht zu lange hinausziehen. Dann hat er zunächst einen Testauftrag bekommen, der neue König Israels, nach dem Willen des Volkes. Und das war eine Aufgabe, die war ganz gewiss von Gott gewollt und mit Ewigkeitsabsichten angeordnet worden. Und dann hat aber der Prophet Samuel zu ihm gesagt, wenn es jetzt gegen die Feinde losgeht, das ist kein Spaß. Die Kämpfe und Kriege, da geht es um Tod und Leben. Und bei dieser Sache, da geht es um die Existenz Israels. Liebe Zuhörer, es geht ja auch um deine und meine Existenz hier in dieser Welt. Und es geht um unsere ewige Existenz. Um das ewige Leben geht es. Und da hat er zu ihm gesagt, zieh nicht einfach los, sondern warte, bis ich wiederkomme. Wir müssen Gott konsultieren. Wir müssen ein Opfer bringen. Wir müssen eine Verbindung mit Gott herstellen, der Himmel und Erde gemacht hat, der es gemacht hat, dass die Kinder Abrahams und Isaaks jetzt einen König haben, wie die anderen Heiden auch. Zieh nicht los. Und jetzt ist aber Folgendes passiert bei so einem Testauftrag. Wenn Gott einem etwas anvertraut, dann sind immer Erziehungsabsichten dabei. Jetzt ist aber Folgendes passiert, dass die Feinde vor dem Samuel gekommen sind. Und jetzt ist er, wir Schwaben sagen, zappelig geworden, ungeduldig geworden. Ich habe eine wunderbare Neigung zur Ungeduld. Nicht, wenn alles so geht, wie ich es gerne haben möchte. Wenn meine Umgebung die Wünsche von meinen Augen abliest, dann sage ich Lob und Dank, dass du mir solche liebe Leute um mich herum gestellt hast und dass die um mein Wohl besorgt sind. Aber wenn es dann nicht so geht, dann merke ich, naja, das vegetative Nervensystem, das macht sich auch geltend. Hast du das auch schon einmal gemerkt? Die Bibel hat solche Berichte, weil wir lernen sollen daraus. Und ich habe es gern, wenn die Bibel in unsere Lage hineinredet. Nicht hohe Theorien weit über die Köpfe der Leute hinweg. Es muss das praktische Leben muss erfasst werden. Und was hat er dann gemacht? Wo bleibt denn jetzt der Samuel? Der hat doch versprochen, dass er kommt. Jetzt kommt er zu spät. Der wird halt auch schon älter. Na, ob man sich auf den noch verlassen kann, ist alles menschlich. Und ich werde ja auch älter, ich vergiss manchmal schon was. Jemand hat noch nicht lange erst zu mir gesagt, aber auf dich kann man sich auch nicht verlassen. Sage, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen. Dann bleiben Enttäuschungen dann aus. Das ist das praktische Leben. Und was hat er dann gemacht? Dann hat er in das Amt des Priesters eingegriffen und hat selber das Opfer da eingeleitet. Und wo er fertig war mit dem Opfer, dann kam der Samuel. Ich nenne das eine von Gott gewollte Verzögerung, wie das beim Bräutigam ja auch der Fall ist. Als der Bräutigam verzog, ja, es gibt Verzögerungen, Gott, von Gott eingeplante Verzögerungen, auch in deinem und in meinem Leben. Und dann stellt sich heraus, Geduld aber ist euch Not. Und jetzt die Belehrung des Samuel. Du bist opferwillig, voreilig, in Eigeninitiative, aber gehorsam, genau, da hat's gehapert, Saul. Gehorsam ist besser als Opfer. Jetzt bin ich bei meinem Wort, das ich damit reinbringen möchte in diese Bibelstelle. Und aufmerksam, besser als das Fett von Widdern. Gottes Kinder müssen lernen, aufmerksam zu sein, aufs Wort zu hören. Selig sind, die Gottes Wort hören und zur Zeitung greifen, ins Internet sich einschalten und vergessen, was sie gehört haben. Nicht so. Und behalten und bewahren. Ich kenne so viel geschädigte, selbstberufene Boten und Diener Gottes, bei denen kommen die Vögel unter dem Himmel und fressen den Samen weg, den guten Samen, der dazu bestimmt ist, Frucht für die Ewigkeit zu bringen. Das Wort Gottes heute Nachmittag ist dazu bestimmt, dass für die Ewigkeit etwas geschieht. Selbstverständlich gibt's gratis manchmal noch was dazu. Eine Gebetserhörung, eine Heilung, das liegt drin. Gott tut, was die Gottesfürchtigen begehren und betet füreinander, damit ihr gesund werdet. Das ist alles drin. Aber hauptsächlich geht's darum, dass wir dazu bereitet werden, reif werden für die nun bald kommenden Aufgaben im Millennium Jesu Christi. Anders ausgedrückt, für die Teilhaber der ersten Auferstehung. Denn die werden vor dem 1000-Jahr-Reich auferstehen. Die anderen auch. Drücken kann sich da keiner. Denn nach dem 1000-Jahr-Reich, da werden alle auferstehen. Und werden seine Stimme hören. Der Tod wird niemand halten können. Aber wenn ich hier schon aus dem Machtbereich des Todes herausgerissen wurde, wer an ihn glaubt, der bleibt nicht im Machtbereich des Todes, der ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Gottes Kinder, wiedergeborene Menschen, die Gott erziehen möchte, zubereiten möchte, das sind Menschen für seine Absichten, für seinen Plan, weit über das Millennium hinaus, bis auf die neue Erde und bis ins neue Jerusalem, in die ewige Goldstadt. Ich lebe ja jetzt schon in der Goldstadt, Pforzheim. Die ist so hoch verschuldet und führt einen schrecklichen Prozess gegen eine Bank, die sie reingelegt hat. Wie das ausgeht, weiß man noch nicht. Aber ich habe es zu spüren bekommen. Die Grundsteuer ist plötzlich um 33% erhöht worden. Die holen das Geld und dann holen sie das wieder zurück. Das ist die Goldstadt. Aber in jener Stadt, da geht nichts Ungerechtes hinein, liebe Geschwister. Da muss die Sünde abgewaschen sein. Da muss ich Vergebung meiner Sünde haben. Da muss ich eine Bekehrung erlebt haben. Da muss ich mich Gott hingeben, Gott zur Verfügung stellen, damit er mich zubereiten kann für das wunderbare kommende Zeitalter. Also achtet es, seid aufmerksam. Achtet es für lauter Freude. Aber ich bin mit dem Achthaben noch gar nicht ganz fertig. Seine Interessen, seine Aufmerksamkeit auf das lenken, auf das Gott Hinweis. Ich war einmal so eigenartig berührt, als in den USA eine Begebenheit stattfand, ganz schlicht und einfach dargelegt. Da war ein Mann mit einem eigenartigen Korb in eine Bank hineingegangen. Es waren zwei Schaltern da und überall standen so 4, 5 Leute. Und davor waren dann auch noch 1, 2, 3 Leute. Und der Mann, der kommt dahin und stellt seinen Korb da auf den Boden. Und die Schalterbeamte, die bedienen ihre Kunden. Und auf einmal schreit eine Frau, eine Schlange. Was war passiert? In dem Korb war eine Schlange gewesen. Und wie sie es nachher herausgestellt hat, war die nicht verschlossen. Absichtlich. Und dann hat sich die Schlange herausgeringelt und war schon zum Teil heraus. Hat ein bisschen gezischt in die Umgebung, als sie die Leute gesehen hat. Wo der Ruf erklang, Schlange, da ist alles erschrocken. Was denkt ihr, wo alle hingeguckt haben? Auf die Schlange haben sie geguckt. Selbst die zwei Schalterbeamten haben auf die Schlange geguckt. Ganz faszinierend. Und dann sagt der Besitzer, meine Damen und Herren, bitte keine Furcht, ich habe die Sache im Griff. Was hat man heute nicht alles im Griff? Ich staune über unsere Experten in unserer Welt. Aber man braucht nie lange warten. Hier hat es auch nicht lange gedauert. Der fängt dann an, über dieser Schlange Bewegungen zu machen, hat ein Pfeiflein gehabt. Der konnte umgehen mit der Schlange. Es war eine dressierte Schlange. Ich denke, der Giftzahn war auch ausgebrochen. Ich weiß das alles von Afrika, weil ich Missions war. Und ich weiß um diese Vorführungen. Das sieht gefährlich aus, aber das ist nicht gefährlich, aber es gibt eine Schlange, einen alten Drachen, die hat noch den Giftzahn. Und das Gift hier auf dieser Erde, das arbeitet und wirkt, liebe Geschwister. Ich bin so dankbar, dass ich an die Bibel, das Wort Gottes, glauben darf. Und dann hat man zugeschaut und dann nach so 4, 5 Minuten oder 10 Minuten hat er den Deckel da drin gehabt. Und dann sagt man, bitte lassen Sie den Mann mit seinem komischen Viech da zuerst dran. Der hat sogar den Vortritt bekommen, weil er Schlange hat. Das hat mich schon alles beschäftigt. Und dann geht der eine Bedienste hin an den Tresor und schreit, jetzt der nächste schreit. Der Tresor ist leer. Eine fingierte, raffinierte Sache war das. Während man die Schlange betrachtet hat, während man aufs Negative, aufs Böse geschaut und gesehen hat, und was fliegt uns nicht alles um die Ohren in unseren Tagen? Ich habe kürzlich gesagt, Schluss jetzt, die Nachrichten, nichts mehr weiter. Manches Informationen braucht man, aber die Grenzen ziehen. Der hat den Komplizen, der Schlangenexperte. Während er seine Vorführung gemacht hat, es war in den USA, da war es warm und da war das Fenster dann auf und der Komplize war reingestiegen, hat in aller Ruhe die offenen Tresors ausgeräumt. Was geht verloren durch raffinierte Schlangenexperimente. Ich kann nur sagen, achtet es für lauter Freude, deine Aufmerksamkeit, deine Interessen sollst du auf das richten, was Gott zu sagen hat. Erachtet es für lauter Freude, das ist auch so eine Aussage der Bibel. Ich kann stundenlang bei so einem kostbaren Wort verweilen. Und da geht mir immer etwas Neues groß auf und wird mir immer wichtig. Lauter Freude. Erwähnt habe ich ja schon. Wenn mir jemand 100 Euro schenkt, da freue ich mich. Ich erwarte das aber nicht. Ich habe jetzt sowieso eher ein Problem, was mache ich mit meinem bisschen angesparten, damit das richtig läuft hier. Eine Schwester hat gar gemeint, Bruder Wegner, kannst du mich beraten mit meinem Nachlass? Sage, da lasse ich die Finger davon, sonst bin ich ganz schnell in etwas da drin. Also bitte nicht falsch verstehen. Erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in die verschiedensten Anfechtungen, ich nenne lieber das Wort geratet. Wisst ihr warum? Weil das kann man falsch verstehen. Ich hatte das falsch verstanden. Achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen, wenn ihr fallt. Das habe ich mir falsch ausgelegt. Und der Mensch, wenn er sich nicht belehren lässt vom Heiligen Geist, der legt die Bibel auch meistens immer falsch aus. Deshalb nehme ich wieder so eine Bibelstelle. Von Jesus wird gesagt, dort im Garten Gethsemane, dass er dann beten ging und die Jünger, die waren eingeschlafen oder hatten Schlaf. Wachet und betet, dass ihr nicht fallet in der Anfechtung. Anfechtung sind nötig. Das lässt Gott zu und man soll sich freuen, wenn Gott Anfechtungen und Schwierigkeiten zulässt. Will denn Gott unsere Persönlichkeit zerstören? Nein, nein. Der hat eine neue begonnen in uns und das ist der innere Mensch. Und wenn der äußere Mensch verdirbt, zerfällt, dann wird auch der innere von Tag zu Tag erneuert. Auch das möchte ich illustrieren. Man soll sich freuen, wenn man in verschiedene Anfechtungen hineingerät, sich darüber freuen, das geht nicht ohne das Wort Gottes, ohne den Heiligen Geist, ohne kindliches Vertrauen. Ist das nicht möglich? Ich hatte einen Freund, habe ihn noch, aber komme selten zusammen, der hat mich in Rumänien 18, eigentlich 19 Jahre übersetzt. Weil Gott mir so offene Türen geschenkt hatte, dass ich im ganzen Land, fast in jeder Großstadt, öffentliche Dienste hatte. Ganz frei, so wie hier. Tausende Zuhörer. Das hat Gott geschenkt, hat Gott gegeben. So dass ich manchmal überfordert war mit der Kraft. Aber Gott hat Gnade geschenkt. Und der Übersetzer, dem hat Gott einen Beruf gegeben, den wollte der Staat nicht. Den hat er Leuten abgeschoben, wo man nicht viel verdienen konnte, die ihm nicht so sympathisch waren. Aber dadurch war er immer frei, wenn ich kam. Wenn ich dahin kam, ohne Voranmeldung, war er für mich zur Verfügung. Wir sind durchs Land gereist. Und durch Gottes Gnade hat er anschließend 10 Gemeinden in Rumänien gegründet. Und bei einer, wo er dann angefangen hat, da war er mit Geschwistern hingekommen und da haben die angefangen, im Ort einzuladen, obwohl das gefährlich gewesen ist. Und dann kommen ein paar so junge Leute, wir wissen, die sind bezahlt worden dafür und haben diese 5 Leute mit meinem Übersetzer ordentlich verprügelt, Krankenhaufen. Hausreif geschlagen. Und ich erfahre das hier im Westen und rufe ihm an und sage, du, Heinz, wie geht's dir? Ha gut, warum? Ach komm, sage ich, man hat doch mir gesagt, was passiert ist. War das sehr schlimm? Ich habe mein Mitgefühl mitwirken lassen, weil er ja mein Übersetzer war. Dann sagt er, nein, hat er gesagt, da ist jetzt eine Gemeinde entstanden, ich würde mich noch einmal verprügeln lassen, wenn wieder eine Gemeinde entsteht. Der hatte das begriffen. Achtet es für lauter Freude. Wie verhalten wir uns, wenn die Anfechtungen, wenn Unangenehmes kommt? Noch ein drastischerer Fall. Das habe ich von China gelesen. In der Mao-Zeit wurde da ein Gläubiger beschuldigt, ein Wortverkündiger, er würde unredlichen Handel treiben, ist vor Gericht gestellt worden und man hat ihm in fingierter Weise die Schuld bewiesen. Da gab es Zeugen, die betrogen waren, die er gar nicht kannte. Und dann ist er eingesperrt worden und sollte Aussagen machen über Beziehungen nach dem Westen, hat schwere Verhöre bekommen, aber er hat geschwiegen. Die Folge davon war, dass er 40 Stockschläge auf den nackten Rücken bekommen hat. Und dann hat man den Mann genommen in seinem Zustand, hat ihn in eine Einzelzelle hineingeworfen und dort lag er. Eigenartigerweise durften dann einige Leute besuchen, die kamen zu ihm. Und man frug ihn, ja, das war doch schlimm, das war doch furchtbar, das war doch schrecklich. Nein, hat er gesagt, als ich den ersten Schlag bekommen habe mit der Rute, da stand Jesus neben mir. Ich habe vom Ganzen gar nicht viel gespürt, nachher jawohl. Ich dachte an den Stephanus. Da sind Steine geflogen. Bitte, man mag das psychologisch erklären, wie man möchte, aber kleine Ahnung habe ich davon, weil ich das erlebt habe, dass zugefügte Schmerzen gelindert werden können. Sicher medikamentös, sicher psychologisch, aber alles ist möglich dem, der da glaubt. Glauben wir der Bibel noch etwas? Trauen wir dem Wort Gottes noch etwas? Damit der Glaube stabil wird, tragfähig wird, standfest wird, müssen Anfechtungen kommen. Erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet und wisst, das ist ein anderes Wissen. Das ist ein Erfahrungswissen. Wenn man Ja sagt zu Gottes Wegen, wenn man nicht meutert, sich nicht auflehnt, nicht innerlich rebelliert, sagt Ja zu Gottes Wegen, dann wird etwas stabil. Dann wird der Glaube tragfähig und Gott braucht Pfeiler in seinem kommenden Reich. Und das möchte Gott aus dir auch machen. Deshalb können wir hier, wenn wir beieinander sind, nicht alle Problemchen wegbeten. Manchmal greift Gott ein, aber manchmal muss man auch sagen, Bruder, Schwester, trag deinen Mann, ertrag deine Frau. Da gibt es so vieles zu tragen. Ganz, ganz wertvoll. Das ist so schön und wisset, dass euer Glaube, wenn er stabilisiert wurde, tragfähig geworden ist, empfangsbereit geworden ist für die Verheißungen. Geduld wirkt, die Geduld, die soll aber festbleiben bis ans Ende. Durchstehvermögen, Durchhaltevermögen. Ich weiß nicht, ob wir Folter haben hier in der Bundesrepublik Deutschland. Ich sage ja, weil ich das seelsorgerlich weiß, genau weiß. Aber manch eine Frau muss mit ihrem Mann Jahrzehnte zusammenleben und das ist eine Folter. Ich habe Männer kennengelernt, die hatten schwierige Frauen, die mit ihrer Hysterie einen fix und fertig machen konnten, liebe Geschwister. Es ist nicht so leicht für sie zu beten. Du, da steht jemand dahinter, der weiß es. Ich habe erlebt, dass Perlen herausgekommen sind bei solchen Menschen, die Ja gesagt haben zum Willen Gottes. Ich habe immer ein klein wenig Zeitprobleme, also verzeiht mir, wenn es ein bisschen länger dauert. Da geht es um noch einmal etwas. Ich habe nicht vergessen, das Thema lautet Reife für die kommenden Verwaltungsaufgaben. Da braucht man nicht nur ein festes Vertrauen Gott gegenüber. Eine Durchstehgeduld braucht man da. Man braucht auch noch, auf dass ihr keinen Mangel habt. Ja was? Keinen Mangel, es wird dann der Zusammenhang genannt. Auf dass kein Mangel an Weisheit da sei. Bitte, der Jakobus schreibt, das ist die Weisheit von oben. Die muss man geschenkt bekommen, liebe Geschwister. Durch Gebet wie der Salomo. Der konnte beten, hat zugegeben, ich bin ja gar nicht fähig. das zu tun, was du von mir erwartest. Du willst mir so viele Menschenleben anvertrauen. Und ich bin jung, mir fehlt die Erfahrung, ich bin jetzt fähig dafür. Gib mir Weisheit, gib mir Inspiration, gib mir die Weisheit. Und ich weiß auch, wie die heißt, die Weisheit. Jesus Christus. Er ist uns gemacht zur Gerechtigkeit, zur Erlösung, Lob und Dank und zur Weisheit. Und da ist mehr als bei Salomo. Ich glaube, dass es so etwas gibt, dass beim demütigen Gebet Gott Weisheit schenkt. Nun war ich einige Mal schon Gemeindeleiter hier im Baden-Württembergischen Land. Und in einer Gemeinde, da hatten wir großen Segen. Gott hatte Bekehrungen geschenkt. Wir hatten einen Chor von jungen Leuten, 20, 30 junge Leute, die hatten ihr Leben dem Herrn Jesus geschenkt und haben Lieder gesungen, nicht Lieder zur Unterhaltung. Lieder, in denen die Wahrheit Gottes gewesen ist. Und da war so ein großer Segen. Aber wir hatten eine Problemfamilie dabei. Gibt's denn sowas in der Gemeinde? Ja, das gibt's. Und die hatten immer wieder Mangel. Geldmangel haben die gehabt. Und bei den Brüdern haben sie gesagt, die sagen, bet für uns, bet für uns. Sie haben das schön gesagt, bet für uns, Bruder Wegner, bet für uns, Bruder Heinz. Jetzt ist das wieder, ich muss hinzufügen, es waren 6 Kinder da. Und das Kindergeld lief damals noch nicht so, wie das heute ist. Es war Not da, es war Mangel da. Aber weil das immer wieder kam und das zur Regelung, Gewohnheit wurde, dass man da zuschießen sollte, dann haben wir gesagt unter uns Brüder, jetzt soll doch einmal einer oder zwei dahin gehen und sich ein klein wenig die Familie genauer anschauen, was für Zusammenhänge es da gibt, ob da eine Hypothek da ist oder ob da Zahlungen fällig sind und die überfordert sind. Da kam der liebe Bruder und sagt zu mir, du Heinrich, hat er erklärt, da ist wirklich große Not und da ist wirklich großer Mangel. Aber was am meisten mangelt, ist die Weisheit, mit dem, was da ist, richtig umzugehen. Wem Gott Gaben anvertraut, Menschen anvertraut, die Kanzel anvertraut, liebe Geschwister, da gehört Weisheit und Verantwortung dazu. Man kann nicht predigen, damit gepredigt ist und sich dann noch Lorbeerkränze verdienen. Das funktioniert nicht. Denn die Weisheit von oben, die ist aufs erste Mal keusch, die drängt sich niemandem auf. Die sagt nicht, jetzt bin ich da. Jetzt habe ich das Wort, die ist zurückhaltend und lässt sich sagen, ach, das hatte ich auch ganz falsch verstanden. Ich habe gemeint, wenn ich Weisheit habe, dann muss ich alle anderen belehren und die haben dann zu folgen. Dann muss ich noch ein bisschen darauf achten, dass die auch darauf eingehen. Nein, die Weisheit von oben, die lässt sich sagen, aber auch nicht von jedem, von Gott. Wir gehen in ein interessantes Zeitalter hinein. Es gibt noch schwerere Erschütterungen bisher. Aber Jesus Christus kommt wieder. Und er wird die Seinen sammeln, seine Knechte, für die Aufgaben verteilen. Nicht unbedingt nach Bildungsgrad, nicht nach irdischem Besitz, sondern nach der Treue. Ei, du frommer und getreuer Knecht, du warst getreu, obwohl das so schwierig war. Du hattest ja so schwierige Leute um dich herum. Dein Mann und deine Frau, die waren auch kompliziert und mit den Kindern hattest du auch Ärger. Aber du bist treu gewesen. Geh ein zu deines Herrn Freude, ich will dich über viel setzen. Kostbar und wertvoll ist das. Aber das muss ich auch noch sagen. Wenn ich eine Weisheit von oben habe und nicht aufdringlich bin, keusch sein kann, und mir selber etwas sagen lassen kann, liebe Geschwister, dann habe ich eine Lektion zu lernen. Das kann man nur lernen mit der Weisheit, die von oben her ist. Im Zusammenhang wird es gesagt. Da wird gesagt, ein Bruder, der niedrig ist, bedeutungslos ist, nichts kann, nicht viel weiß, keine Geltung hat, der soll sich rühmen. Ja, was? Da muss man aber gut hinhorchen. Ein Bruder, der niedrig ist, der nichts ist, nichts kann, der soll sich rühmen. Ja, was? Seiner Höhe in Jesus Christus. Was bin ich von Natur aus? Welche Gaben, welche Fähigkeit, welchen Besitztum habe ich hier in der äußeren Welt? Und was bin ich in Jesus Christus? Und ein Reicher, der rühme sich seiner Niedrigkeit. Denn das, was er unternimmt, was er weiß, was er kann, was er managt, was er dreht, sein ganzer Erfolg wird dahin gehen wie eine Blume, die im Gras ist, das geschnitten wird. Wie eine Blume im Gras wird er verwelken, Vergänglichkeit. Es gibt Leute, die wissen viel, können viel, haben viel, aber die sind angehaucht von der Vergänglichkeit. Gott helfe uns, liebe Geschwister, dass wir diese Lektion lernen. Keine Depressivität, keine Minderwertigkeitsgefühle. Denn was habe ich in Jesus Christus? Wenn Gott mir das zeigen kann, da ist kein Platz für Minderwertigkeitsgefühle. Und wenn ich reich bin, gut betucht bin, dann sollte ich aber wissen, das Sterbehemd hat keine Taschen. Das geht alles dahin. Nur was Gott getan und gegeben hat. Jetzt kommen wir aber zum Schluss. Sonst wird es doch tatsächlich viel zu lang. Selig ist der Mann, der durch Glaube, Geduld, diese Bewährungslektion, diese Ausbildung geduldet Ja sagt zu der Lebensführung Gottes. Denn wenn er bewährt ist, nicht anders. Wenn er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen. Ich erlaube mir sogar, vielleicht denkt nicht jeder so, noch nicht einmal erst, wenn man gestorben ist. Denn nachdem er bewährt ist, wann? Wenn er bewährt ist, wird er die Krone empfangen. Wie hat der Apostel Paulus gesagt? Hinfort ist mir beigelegt, reserviert die Krone des Lebens. Jetzt da noch, welche der Herr mir, der Herr geben wird, nicht allein aber mir, sagt Paulus, sondern allen, die seine Erscheinung lieb haben. Gott helfe uns. Amen.
Amen.
Lasst uns stille werden zum Gebet. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir von oben her geboren sind. Das, was du eigentlich an uns willst und vorhast, kommt nicht von dieser Welt. Das ist von oben her. Aber wir sind noch hier in dieser Welt. Und wir bekommen die Dinge mit, die die ganze Menschheit bewegen, ja manchmal verunsichern, in Angst versetzen. Das bekommen wir auch zu spüren. Aber wir bitten von ganzem Herzen, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und das ist so schön, dass man weiß, es bleibt nicht so, wie es jetzt ist. Es wird anders werden, wenn du kommst. Deshalb warten wir auf dich. Meine Bitte ist zu dir in dieser Nachmittagsstunde. Du wollest diese Erwartung stärken, ausrichten auf deine Verheißungen hin. Und wo diese Erwartung noch nicht da ist, da bitte ich ganz herzlich, du wollest sie pflanzen in dieser Nachmittagsstunde. Amen.
Denn ich weiß, dass ihr bei